Ja, Christel hat es ja schon gesagt, ich möchte eine Predigtreihe beginnen zum Markus-Evangelium und damit heute anfangen. Die Überschrift über die Reihe, lass mal über Jesus reden oder let's talk about Jesus und anfangen mit der Frage, Markus, wer? Also mal einen Blick auf den werfen, der das Markus-Evangelium geschrieben hat und auch wie er es geschrieben hat. Also zuerst die Frage, Markus, wer ist das denn eigentlich? Da haben wir schon das Problem, dass die Autoren des Neuen Testaments alle miteinander, denen war ja nichts so piepegal wie ihre eigene Person. Heute stellt man sich gerne ins Rampenlicht, erzählt gerne viel von sich selber, ob man es hören wird oder nicht. Das ist bei den Autoren des Neuen Testaments nicht so. Die fanden sich ganz unwichtig und treten ganz zurück hinter dem, was sie tun. Ist aber eigentlich schade und gibt auch so ein bisschen so einen schiefen Blick, wenn wir denken, es gibt so im Neuen Testament Paulus und Petrus und wer eigentlich noch. Aber zu sehen, wen es da noch gab, das wird uns nicht ganz leicht gemacht. Und was wüssten wir übrigens schon über Paulus, wenn wir nicht seine Briefe hätten? Von Johannes Markus haben wir leider keinen Brief. Nichts, was er persönlich so geschrieben hat. Wir sind angewiesen auf Hinweise, die wir woanders finden. Aber da immerhin finden wir ein bisschen was. In der Apostelgeschichte zum Beispiel. Und ja, auch in den Briefen von Paulus und Petrus finden wir den einen oder anderen Hinweis. Und das gibt uns dann doch ein bisschen ein Bild über die Person des Markus. Dieser Markus, der sich so im Hintergrund hält, ist ja immerhin auch eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Urchristentums. Macht man sich gar nicht so klar, ist uns gar nicht so bewusst. Ist aber so, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Urchristentums, dieser Markus. Und da schauen wir mal, was wir finden. In Apostelgeschichte 12, Vers 12. Da haben wir den seltenen Fall, dass jemand statt nach seinen Eltern, also XY, der Sohn oder die Tochter von, dass da jemand nach seinem Kind benannt wird. Da heißt es nämlich, da ist die Rede von Maria. Welche Maria? Die Mutter. Die Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Scheint also, dass der Sohn weitaus bekannter war als seine Mutter. Obwohl einiges dafür spricht, dass im Haus dieser Maria vielleicht schon Jesus mit seinen Jüngern zu Gast war, vielleicht sogar beim letzten Abendmahl vor der Kreuzigung und dass auch die Urgemeinde später sich dort getroffen hat. Und vielleicht habt ihr es registriert, der Markus heißt eigentlich gar nicht Markus, sondern Johannes. Johannes heißt er eigentlich. Und trotzdem ist er bekannt geworden als Heidenmissionar, Völkermissionar mit seinem lateinischen Namen. So ist er bis heute bekannt. Markus. Was ja übrigens auch praktisch ist, sonst hätten wir zwei Johannesevangelien, das geht ja auch nur durcheinander. Aber wieso hat er einen lateinischen Beinamen? Es könnte bedeuten, dass er aus einer Familie von Freigelassenen entstammt. Also ehemalige Sklaven, die freigelassen wurden, die dann von einer römischen Familie sozusagen in so eine Art Schutzadoption genommen wurden. Also sind keine Sklaven mehr, aber sie gehören weiterhin zu dieser Familie, einer Großfamilie und tragen dann den Namen dieser Familie. So eine Zugehörigkeit, die da deutlich wird. Könnte sein. Und könnte sein, dass das für den Johannes Markus ein Vorteil war, als Missionar dann zu arbeiten im Römischen Reich und dann auch in der Stadt Rom. Möglicherweise stammt die Familie aus Zypern. Denn im Kolosserbrief lesen wir, dass der Markus einen Vetter hatte. Also heute sagt man eher Cousin. Barnabas. Barnabas steht da, ein Zypriot. Und dann wird der Markus vielleicht auch einer gewesen sein. Barnabas steht an anderer Stelle, war auch ein Levit. Und die Überlieferung sagt, das war der Markus auch. Dann waren sie wohl über die väterliche Linie miteinander verwandt, Markus und Barnabas. Und auch das sind Einzelheiten, die für seinen späteren Dienst als Missionar, als Evangelist, als Schreiber des ersten und ich sage mal besten Evangeliums gut vorbereitet haben. Er war ein bekannter Mann in der Christenheit, vielseitig geprägt, kannte schon früh die Jesusbewegung und ja, sicher auch Jesus selbst. Ganz bestimmt hat Markus Jesus gekannt und war mit der Urgemeinde genauso vertraut. Christ wurde er aber erst nach Ostern durch die Predigt des Petrus. Petrus nennt ihn seinen Sohn. Und das ist natürlich geistlich gemeint. Also vermutlich hat Markus sich bei der Predigt des Petrus bekehrt. Und dann zieht Markus nach Antiochia. Antiochia, weil Barnabas und Paulus das so wollten und sie hielten ihn anscheinend für außerordentlich brauchbar für die Missionsarbeit, den Markus. Und dann nahmen sie ihn mit. Auch auf die erste Missionsreise nahmen sie ihn mit als Gehilfen, Missionshelfer oder so. Und dann muss irgendwas schiefgelaufen sein. So genau wissen wir nicht, was war, aber es muss irgendwas schiefgelaufen sein. Es sieht so aus, dass Markus von dieser Art der Zusammenarbeit schwer die Nase voll hat. Und er verlässt Paulus und Barnabas mitten in der Arbeit und geht nicht nur nach Antiochia zurück, von wo aus die Missionsarbeit ja gestartet ist, nein, gleich zurück zu Mama nach Jerusalem. Vielleicht ist Paulus mit Markus ein bisschen aneinander geraten. Wir wissen ja, dass Paulus durchaus er hatte Charakter, sagen wir es mal so, ne? Durchaus aber eine schwierige Persönlichkeit. Vielleicht hat es zwischen Paulus und Markus irgendwie nicht harmoniert. Wir wissen es nicht genau. Was wir aber wissen, ist, dass Barnabas seinem Cousin die Stange hält. Weil er sein Vetter ist, ne? So. Vetternwirtschaft? Na, das denke ich nicht, dass wir das annehmen müssen. Aber Markus ist ja nun mal, das haben wir ja schon festgestellt, einfach ein begabter Mann. Und es wäre einfach sträflich, wenn man seine Begabung nicht einsetzen würde für das Werk des Herrn. Und wir wissen von Barnabas, dass er so ein bisschen sanfteres Gemüt hat als der Paulus, eher ein versöhnlicher Mensch ist und dann wohl auch eben der Richtige, der den Markus bittet, es noch einmal zu versuchen. Paulus weigert sich strikt und sagt, der Markus ist mir zu unzuverlässig, der hat uns einmal im Stich gelassen, wer weiß, was beim nächsten Mal passiert, mit dem arbeite ich nicht mehr zusammen. Gibt es dann also auch einen gewissen Streit zwischen Barnabas und Paulus. Alles schon mal gegeben, ne? Ist gar nichts Neues, dass Christen auch schon mal streiten und getrennte Wege gehen. Man geht also getrennte Missionswege und Barnabas zieht mit Markus alleine los. Dann erfahren wir aus dem Neuen Testament für einen Zeitraum von etwa 10 Jahren nichts über Markus. Aber es gibt natürlich Legenden, also fromme Überlieferungen, die nicht in der Bibel steht. Und da heißt es, Markus wäre in dieser Zeit in Ägypten gewesen. Hätte die Gemeinde in Alexandria begründet und in ganz Ägypten die Missionsarbeit und sei der erste Bischof der Kirche in Alexandria gewesen. Genau wissen wir es nicht, aber könnte auch gut so gewesen sein, denke ich. Irgendetwas Großes muss ganz bestimmt passiert sein, weil nach diesen 10 Jahren treffen wir Markus wieder und erstaunlicherweise in der Umgebung des Paulus, in Ephesus. Und es scheint, dass Paulus seine Meinung über Markus gründlich geändert hat. Jetzt zählt Paulus den Markus zu seinen wenigen Getreuen. Ja, erst war er der Unzuverlässige, mit dem man nicht mehr zusammenarbeiten will. Und jetzt sagt er, ich habe ja nicht viele, die wirklich zu mir halten, aber der Markus gehört dazu. Da muss schon was Großes passiert sein. Und er nennt ihn seinen Mitarbeiter, nicht mehr seinen Gehilfen. Ne? Ist nicht mehr der Missionshelfer, der Laufbursche, nein, er ist sein Mitarbeiter. Mitarbeiter für das Reich Gottes. Und dann kommen wir nach Rom. So lesen wir im 2. Timotheusbrief, wo Paulus darum bittet, dass Markus zu ihm nach Rom kommen soll, weil er ihm dort gute Dienste leisten könne. Wie wahr? Und nach 1. Petrus 5 arbeitet Markus dann mit Petrus auch in Rom. Und Petrus und Paulus werden vermutlich um das Jahr 64 als Märtyrer gestorben sein, weil das ist die Zeit, wo Nero Rom in Brand gesteckt hat und anschließend die Christen, weil er ja einen Sündenbock brauchte. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Vermutlich haben die beiden Apostel diese Verfolgungen nicht überlebt. Aber die Wahrheit ist unsterblich, sagte ein Märtyrer späterer Zeit, Balthasar Hubmaier. Und Markus wird bald nach diesen Verfolgungen sein Evangelium aufgeschrieben haben. Das heißt, es hätten ihn viele darum gebeten, dass er das tut, weil sie schon gemerkt haben, keiner kann das so gut wie Markus. Markus kann das, Markus muss mal aufschreiben. Weil keiner in Rom zu der Zeit so viel und so gut Bescheid wusste über die Jesusgeschichte wie Markus. Und die Legende sagt, dass er dann aber einige Zeit später selber als Märtyrer gestorben sei in Ägypten. Ja, soweit zu der Frage, wer hat geschrieben, wer war dieser Markus, Johannes Markus? Jetzt zu der Frage, was und wie hat er geschrieben? Markus schreibt ein Buch, das es so bislang nicht gab. Und er nennt es so, wie es bislang kein Buch geheißen hat. Evangelium. Evangelium. Bislang war Evangelium die Bezeichnung für die mündliche Predigt von Jesus. Die Verkündigung von Jesus, dem Christus, das war Evangelium. Und nun wird diese Predigt aufgeschrieben. Aber sie bleibt Verkündigung. Sie bleibt Verkündigung. Man könnte es mit einem späteren Johannes so sagen, dass das Wort ward Fleisch, aber es blieb Fleisch. Und das Wort wird auch nicht etwa Buch und schon gar nicht Buchstabe. Das ist ein Missverständnis, ein großes Missverständnis. Markus schreibt mit dem, was er da schreibt, keine Biografie oder so eine Anekdotensammlung. Was haben wir denn alles mit Jesus erlebt? Erzähl doch mal. Er erzählt keine Geschichten. Markus erzählt keine Geschichten. Sondern Markus schreibt unter dem Beistand des Heiligen Geistes etwas, was Jesus selber bestätigt und beglaubigt. Und jetzt kommt der Kernsatz meiner Predigt. Markus schreibt ein Buch, das uns nichts über Jesus erzählt, sondern ein Buch, in dem uns Jesus selbst begegnet. Das müsst ihr euch wirklich nicht in die Ohren schreiben, liebe Schwestern und Brüder. Und nicht nur für Markus. Wir sind keine Buchreligion. Das Buch, das wir haben im Neuen Testament, ist nichts, was wir lesen und zur Kenntnis nehmen, sondern ist das Mittel, mit dem und in dem uns Jesus selber begegnet. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen stellt dieses Buch selber Verkündigung dar. Und wer wissen will, wer ist denn Jesus? Ne? Lass mal über Jesus reden. Wer ist denn Jesus? Der begegnet diesem Jesus in dem, was Markus geschrieben hat. So will Jesus gesehen werden und erfahren werden. Und da schauen wir mal, was wir so an besonderen Konturen da erkennen. Der erste Punkt, Freudenbotschaft. Gute Nachricht. Eben Evangelium. Evangelium. Und das ist schon eigentlich erstaunlich, wenn man die Geschichte von Jesus kennt. Das ist ja im Grunde Stoff für eine Tragödie erster Klasse, oder? Ein tragischer Held, der scheitert, von allen verkannt und so weiter. Klassische Tragödie. Ja, wenn es um irgendeinen Helden gehen würde. Aber es geht ja um den Gottessohn. Und Markus nimmt, mal bildlich gesprochen, einen dicken Marker, schlägt die Bibel auf und unterstreicht Jesaja Kapitel 40 folgende. Das große Trostbuch des Alten Testaments, das Evangelium des Alten Testaments, Jesaja, der zweite Teil, Kapitel 40 bis 55. Eben haben wir, Christel hat es rausgesucht, auch Jesaja 53 gelesen. Teil des großen Trostbuches des Evangeliums. Und das nimmt Markus und streicht es dick an. Das ist der Schwerpunkt. Das ist der Ton, auf den das gestimmt wird. Da sollen wir schauen und von daher sollen wir hören und begreifen. Die Jesus-Geschichte ist die Trost- und Freudenbotschaft von Gott, der seinen Menschen zu Hilfe kommt, der sie befreit, der wieder ihr Herr und König wird. Darauf legt Markus Gewicht, kiloweise. Evangelium ist der Auftakt. Beim Beginn von Jesu öffentlicher Wirksamkeit erklingt es gleich zweimal. Evangelium, Evangelium. Aber es durchzieht auch und gerade die Leidensbeschreibungen. Da, wo Jesus leidet, was ist der Ton? Evangelium, Evangelium. An acht Stellen steht dieses Wort in der Markus-Schrift, an acht Stellen Evangelium wie Paukenschläge, immer wieder Evangelium. Und das ist besonders. Bei Matthäus findet sich das Wort Evangelium nur noch viermal. Bei Lukas findet sich nur noch das Verb, evangelisieren. Bei Johannes nicht mal das, nur noch ein ferner Nachklang. Die Kollegen von Markus haben eben andere Akzente und andere Instrumente. Markus aber Evangelium. Der zweite Aspekt, die Botschaft ist Person. Die Botschaft ist Jesus Christus. Evangelium von Jesus Christus. Und das ist durchaus anders gesagt als etwa später bei Matthäus. Matthäus verbindet Evangelium mit einer Sache. Bei Matthäus hören wir das Evangelium vom Reich, von der Herrschaft Gottes. Man könnte einfach sagen, Matthäus bringt ein Was-Buch. Ein Was-Buch. Was? Evangelium vom Reich. Markus dagegen ein Wer-Buch. Wer? Eine einzige Frage durchzieht das ganze Markus-Evangelium und darauf will es Antwort geben. Wer? Wer ist Jesus? Erstaunlich eigentlich, dass so ein Buch sich an eine alteingesessene Christengemeinde zuerst richtet. Rom. Die müssten doch eigentlich wissen, ne? Wer ist Jesus? Also die müssten es doch eigentlich wissen. Aber wir müssen wissen, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Dass Jesus für gestandene Christen auch Jesus bleibt, ist nicht selbstverständlich. Wie nahe liegen so selbstgemachte, verzerrte, verschwommene Jesusse, ne? Jeder macht sich so sein Bild von Jesus. Und irgendwann fragt man sich, wer ist das denn? Ja? Ist das noch Jesus? Immer wieder benötigen die Jünger eine neue Scharfeinstellung. Ne? Das Bild fokussieren. Damit man wieder klar sieht, dass sie neu geeicht werden auf Jesus hin und wirklich zum Glauben ausgerichtet werden und nicht bloß christlich gefärbte Religion verbreiten. Und genau diesen Dienst tut ihnen die Jesusüberlieferung und allen voran eben dieses Evangelium von Jesus Christus, so wie Markus es aufgeschrieben hat. mit einer Fülle von Namen. Markus bezeichnet uns diesen Jesus auf vielfältigste Weise. Immer wieder neu fällt ein anderes Licht auf diesen Jesus und wir sehen einen anderen Aspekt seiner Herrlichkeit. Das geschieht einmal durch die vielen Antworten aus den Mündern verschiedenster Leute auf diese Frage: Wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser? Die Antworten reichen von: Du bist mein lieber Sohn aus dem Himmel, bis zu: Er ist von Sinnen, Gaga, aus dem Mund seiner Verwandten, bis zum Bekenntnis des Hauptmanns unterm Kreuz: Dieser Mensch war Gottes Sohn. Aber die Frage nach der Identität von Jesus wird auch durch eine Fülle von Titeln beantwortet. Wer ist dieser Jesus? Er ist der Menschensohn, der Gottessohn, der Messias und König, der Davidssohn, der Herr, der Heilige Gottes, der Prophet und Lehrer. Und indirekt wird auch gesagt, er sei der Freudenbote, der Gottesknecht, der Hirte, der Bräutigam, der Stärkere. Und Namensfülle ist gleich Wesensfülle. Da steckt unheimlich viel drin in diesem Jesus. Überreich, voller Herrlichkeit. Je mehr Titel, desto größere Herrlichkeit. Zu den Götzen fällt einem nicht viel ein. Aber der wahre Gott zeigt sich in so einer Fülle, dass wir mit dem Begreifen kaum nachkommen. Und dabei sind diese vielen Namen wie ein Netz, das zusammengebunden nur wirkt und in seiner Einheit ermöglicht, etwas zu fassen. Und Jesus definiert die Titel, nicht umgekehrt. Was Gottessohn bedeutet, definiert Jesus. Was Messias bedeutet, definiert Jesus. Was Herr bedeutet, definiert Jesus. Ne? Jesus definiert die Titel. Und trotzdem sind es drei Namen für Jesus, die bei Markus besonders hervorstrahlen und die zusammen verstanden werden wollen. Nämlich Gottessohn, Menschensohn und Messias. Und zusammen verstanden und wahrhaft erkannt werden sie im Brennpunkt des Kreuzes. Da ist Jesus ganz der Gottessohn, der Messias und auch der Menschensohn, im Brennpunkt des Kreuzes. Und da sind wir dann, wo Markus uns von Anfang an hinhaben will, auf Golgatha. Und nicht erst heute stellen Menschen zu Recht die Frage, was denn nun das Besondere daran sein soll, dass Jesus gekreuzigt wurde. Wurden nicht Hunderttausende ganz genauso grausam und ungerecht von den Römern gekreuzigt? Und hat sich daran was geändert durch die Jahrhunderte, außer vielleicht der Technik des Mordens? Warum soll denn gerade diese Hinrichtung so einzigartig sein? Markus antwortet: seht doch, wie hier eben nicht ein heldenhaftes Leben tragisch endet, wie so viele davor und danach. Das ist bei Jesus etwas anderes. Ich erzähle euch keine Heiligenlegende. Deswegen erzähle ich euch auch nichts über das Leben von Jesus. Das Leben von Jesus interessiert nicht. Aber seht, wie er kaum sein Werk, sein göttliches Werk beginnt, schon klagt man ihn der Gotteslästerung an. Und gleich darauf wird schon sein Tod beschlossen. Und dann geht es steil bergab. Er wird nach und nach von allen abgelehnt, verworfen. Von den Verwandten, den Theologen, dem Volk, den Heiden, der Heimatstadt, dem Landesfürst, den Frommen. Und dann die letzten Tage in Jerusalem. Das muss man sehen. Und deshalb habe ich auch ein Drittel meines Buches nur darauf verwendet, sagt Markus. Ab Kapitel 11 weiß ich nichts anderes mehr zu erzählen, als von Jesu Leiden, seinem Weg ans Kreuz, sein Kreuz. Warum ich so einseitig bin? Weil das Jesus ist. Er ist so. Er ist der gekreuzigte Gottessohn, Menschensohn, Messias. Er war es. Er ist es. Er bleibt es. Der leidende Gottesknecht, wie der Prophet Jesaja es vorausgesehen hat. Und wie wir es eben gelesen haben, Jesaja 53. Alles andere ist nicht so wichtig. Ich, Markus, war jedenfalls so frei. Denn es ist Jesus, der hier stirbt, um die Verheißung Gottes zu erfüllen. Das ist der Unterschied. Er ist der Unterschied. Jesus und seine Jünger ist der letzte Punkt, den wir bei Markus besonders wahrnehmen. Auch bei seinen Jüngern ist Jesus der Unterschied. Jesus und seine Jünger wäre ein Kapitel für sich, aber Markus lässt dieses besondere Kapitel durchs ganze Evangelium laufen. Immer wieder zeigt er das in Großaufnahme. Jesus und seine Jünger. Dass Jesus so anders und so einzig ist, das macht ihn nicht einsam und unnahbar. Das hat man ja sonst auch so, ne? So diese besonderen Menschen, die sind dann auch einsam, die kann man auch nicht nahe kommen, die sind so für sich weit weg. Nein, Jesus ist nicht einsam und unnahbar, sondern das Gegenteil ist der Fall. Das Erste, was Markus uns von Jesus erzählt, ist die Berufung der Jünger. Jesus beginnt sein Werk und das Erste, was er tut, er beruft seine Jünger. Und von da an sind sie fast immer bei ihm, immer anwesend. Und wir lesen bei Markus auch nicht von den Jüngern, wie bei Matthäus und Lukas zum Beispiel, sondern Markus betont seine Jünger, Jesus und seine Jünger. Und dass Jesus allein sein wollte, was ja hin und wieder mal vorkommt, dass Jesus allein sein wollte, das wird jedes Mal als etwas ganz Besonderes erzählt. Das ist das Ungewöhnliche. Jesus allein, das ist ungewöhnlich. Und dass er in Kapitel 15 nur auf dem Weg zum Kreuz und am Kreuz allein sein muss, Jesus ohne seine Jünger, das erscheint eigentlich als Katastrophe. Also Jesus und seine Jünger. Das ist das Bild, das Markus seinen Lesern einprägt. Jesus und seine Jünger. Ohne seine Jünger ist der Herr nicht zu haben. Und der Grund dafür liegt in der Berufung der Jünger. Was ist die Berufung der Jünger? Nach 3, Vers 14? Bei Jesus zu sein. Jesus beruft seine Jünger, damit sie bei ihm sind. Dazu beruft Jesus sie. Sie sollen ihr Leben mit Jesus verbringen und das, was er ist, ganz erfassen. Und dazu widmet Jesus ihnen ja auch beträchtliche Zeit und Kraft. Immer wieder berichtet uns gerade Markus, wie Jesus seine Jünger beiseite nimmt. Jesus nimmt seine Jünger beiseite und erklärt ihnen Dinge. Und dann ist schon dieser Gegensatz. Ihr, meine Jünger und die. Euch sage ich so, den anderen später anders. Und da lernen die Jünger, was man aus Büchern eben nicht lernen kann. Da werden sie tüchtig gemacht für den zweiten Teil der Berufung. Der ist nämlich, dass sie predigen sollen. Jesus beruft seine Jünger, dass sie bei ihm sein sollen und dass sie predigen sollen. Und das kommt ja auch so. Mit Ausnahme von Kapitel 15, Verhaftung, Kreuzigung, Tod, da wird von den Jüngern geschwiegen. Da sind die Jünger ein Totalausfall. Aber auch das hatte Jesus erwartet, befürchtet. Und Jesus hält an seinen Jüngern trotzdem fest. Obwohl die ihn im Stich lassen, lässt Jesus seine Jünger nicht im Stich. Er lässt sie nicht los. Und dann sind sie ja auch seine Prediger. Dann sind sie seine Prediger mit einer Vollmacht, die nur aus der innersten Kenntnis und Gemeinschaft mit Jesus und der erfahrenen Vergebung kommt. Und damit sind die 12 genau das Vorbild, das die Gemeinde damals und heute braucht. Bei uns, liebe Schwestern und Brüder, bei uns ist Jesus und wir sollen bei Jesus sein. Weiß nicht, was sonst so alles wichtig ist in deinem Leben. Aber das ist das Wichtigste, wenn du ein Jünger von Jesus bist, dass du bei Jesus bist und Jesus ist bei dir. Jeden Tag, jede Stunde. Das ist unsere Berufung, liebe Schwestern und Brüder, bei Jesus zu sein und von ihm zu erzählen. Das eine bedingt das andere wie zwei Seiten einer Medaille. Halbe Sachen sind hier wertlos. Und darum schreibt Markus für uns so, wie er es getan hat und nicht anders, um Jesu und seiner Jünger willen. Also lasst uns hinschauen und hören und vielleicht zu Hause mal lesen, das Markus-Evangelium. Lasst uns hinschauen und hören, was Markus uns von Jesus zu geben hat. Amen.